Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wir machen jetzt noch einen kleinen Punkt zum Ende und gucken darauf, was die Ärzte mit der ehrwürdigen Institution Tagesthemen gemacht haben in diesem Jahr.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Ingo Zamperoni stand dann erstmal stumm daneben. Das war ein Auftritt der Band, um deutlich zu machen, wie es der Kultur gerade geht in diesen Pandemiezeiten, nämlich überhaupt nicht gut. Jetzt frage ich mal den ehemaligen Mr. Tagesthemen, Uli Wickert. Wären die bei Ihnen auch in die Sendung gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ich bin der Meinung, dass solche Elemente mit in die Tagesthemen gehören, weil das ist Teil des Tagesgeschehens. Und die Tagesthemen sollen ja nicht nur abbilden, was Politiker sagen, sondern sie sollen das Tagesgeschehen in der Gesellschaft abbilden. Und das, was da passiert ist, hat ja dazu geführt, dass mehr darüber diskutiert wird, wenn auch immer noch viel zu wenig, was mit der Kultur passiert. Wenn Sie sich mal angucken, die Konzertsäle sind leer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Musiker nichts mehr verdienen. Viele Musiker, die davon leben, dass sie Konzerte geben. Und da ist meines Erachtens unsere Gesellschaft in diesem Jahr leider blind dahergegangen. Denn es gab eine ganze Reihe von vernünftigen Konzerten, Konzepten dafür, wie man trotzdem Konzerte geben könnte. Also der Dirigent Tom Hengelbrock, der ja lange Zeit der Dirigent des Elbphilharmonieorchesters gewesen ist, der hat ein Konzept ausgearbeitet, das dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ich kann in Dortmund, zu den Zeiten, als alles sehr kontrolliert war, dass ich in Dortmund auftrete mit dem Balthasar Neumann Chor, den er gegründet hat. Und der dortige Intendant hat gesagt, ja, müssen wir natürlich Genehmigung des Gesundheitsamts haben. Und da hat er ein sehr gutes Konzept, das er mit der Charité ausgearbeitet hatte, angeboten. Das Grundgesundheitsamt hat gesagt, ja, das ist in Ordnung. Daraufhin hat aber das Ordnungsamt gesagt, es ist nicht in Ordnung. Also hat der Dirigent Tom Hengelbrock beim Herrn Laschet angerufen, weil er den kennt. Und der Laschet hat gesagt, ich werde mal das Justizministerium damit befassen. Und dann hat jemand aus dem Justizministerium Herrn Hengelbrock angerufen und hat gesagt, passen Sie mal auf, das ist schon sehr schwierig, wenn das Ordnungsamt das nicht genehmigt. Also wir wollen das jetzt mal so machen, Sie kriegen das nicht schriftlich, aber wir dulden das. Also sagt er zu dem Intendanten in Dortmund, es wird geduldet. Daraufhin sagt der Intendant, dann übernehme ich nicht die Verantwortung. Und daraufhin hat Tom Hengelbrock, der Dirigent, gesagt, ich übernehme die Verantwortung. Und es fand statt, dieses Orchester konnte auftreten, der Chor konnte auftreten. Das ist doch abenteuerlich, wenn man so sieht, es ist möglich, aber es wird verhindert.
Hat man das Kulturleben zu leichtfertig zum Opfer gemacht dieser Pandemiebekämpfung, Frau Marinitsch? Wie sehen Sie das?
Ja, es ist wirklich kompliziert, glaube ich. Also ich meine, man hat ja auch alles andere geopfert, aber wir wollen ja eine Kulturnation sein und der Stellenwert der Kultur musste quasi herausgekämpft werden aus dem Freizeitbegriff. Also das hat für mich schon so gezeigt, dass einerseits wir in diesem Land leben, in dem Kultur einen hohen Stellenwert hat mit einem Theaterapparat, der von der UNESCO als Weltkulturerbe bezeichnet wird. Also natürlich etwas, worauf wir großen Wert legen. Und wo dann plötzlich in dieser Krise deutlich wird, aber für ganz so lebensnotwendig halten wir es nicht. Und jetzt kam ja zum Glück eine Studie endlich raus, rund um Konzerte von Tim Bezko, dass wenn man AHA-Regeln einhält und diese 1,5 Meter Abstand hält, dass da tatsächlich kaum Infektionen stattfinden. Und ich glaube, es gab ja auch ein klassisches Musikfestival in Salzburg. Ne? War das nicht so, dass genau, die auch, glaube ich, einen einzigen Fall während der ganzen Konzertreihe hatten, der dann isoliert werden musste. Und das ganze Festival vollzog sich ohne auch nur eine Infektion. Also ja, ich finde schon, dass die Kultur ist ein bisschen wie mit der Bildung. Wir haben monatelang die Schulen zugemacht und während Dänemark die Kinder in Parks unterrichtet hat oder in den geschlossenen Museen. wir haben hier Werte wie Bildung und Kultur und die brauchen wir eigentlich, um in einer Demokratie gut zusammenzuleben und die opfern wir sehr, sehr schnell. Wir haben überhaupt keinen Spiegel im Moment kulturell, wer wir sind und was mit uns passiert, weil Livestream-mäßig, das zeigt sich ja auch, ist das nicht zu leisten, was die Kultur leistet. Und ich glaube, dass wir das aber alle bräuchten, um einigermaßen geistig gesund nach dieser Pandemie rauszukommen. Und ich verstehe nicht, warum man quasi Socken gucken kann im H&M oder im Kaufhof, aber ich kann nicht hier in die Kunsthalle und mir einen Anselm Kiefer anschauen. Die Prioritäten lassen einem schon das Gefühl geben, dass die Kultur am schnellsten geopfert werden kann, weil das braucht man ja nicht wirklich. Ihr könnt ja auch noch Bücher lesen und Bildbände und die gelebte Kultur. Deswegen fand ich so toll, als Herr Wickert gerade auch sagte, das sind Nachrichten über das Tagesgeschehen. Und das Tagesgeschehen ist eben nicht nur die Politik. Also, dass wir auch wieder als Teil der Öffentlichkeit den Stellenwert der Kultur in den Mittelpunkt bringen, wo er echt viel zu lange außen vor ist. Es ist doch viel zu viel Nische und viel zu wenig von dieser wertvollen Kultur, die wir in den Mainstream-Formaten überhaupt haben. Also ich würde mir wünschen, die würden zumindest bei der ARD und ZDF jetzt jeden Abend zu einer guten Sendezeit hochwertige Kultur anbieten als Ersatz, damit man sehen kann, das hat einen hohen Stellenwert in dieser Nation und die Künstlerinnen und Künstler kriegen jetzt mehr Publikum denn je, damit es nach der Pandemie wieder super weitergeht. Stattdessen gibt es da einfach nur diese Rettungskonzepte und das frustriert schon, ja, es frustriert.
Geld allein ist es nicht. Finde ich interessant, diesen Vorschlag auch mit dem Fernsehen. Ich meine mich zu erinnern, mal gelesen zu haben, dass früher im Fernsehen, als es noch nicht so viele Kanäle gab, sondern eigentlich nur ein oder zwei, dass da auch mal abends Gedichte vorgelesen wurden, Uli Wickert.
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber wissen Sie, Herr Frenzel, auch bei den Tagesthemen haben wir mal Gedichte vorgelesen. Es gab da so ein paar Redakteure, die kannten so auch meine, sagen wir mal, meine Identität. Und am Herbstanfang fing einer an, in der Planungskonferenz zu sagen, Herr, es ist Zeit. Oh, habe ich gesagt. Wisst ihr was? Mit diesem Gedicht hören wir heute unsere Sendung auf. Und dann rufen wir den Brandauer an, weil ich den Brandauer letztens getroffen hatte und der sagt, er mag die Tagesthemen. Und tatsächlich, wir haben den Brandauer an seinen See in Österreich ein Team geschickt von Wien heraus. Er hat sich unter einen wunderbaren Baum gesetzt, hat dieses Gedicht vorgelesen, Herr, es ist Zeit. Und wir haben die Sendung damit beendet. Und natürlich gab es in der ARD eine heftige Diskussion darüber, dass eine Sendung damit enden kann. Aber wir haben es halt einfach gemacht, weil man es machen muss, weil das eben zum Leben gehört. Und nochmal dasselbe Gedicht. Als Schröder 98 zum Kanzler gewählt worden war, aber noch nicht Kanzler war, fuhr er nach Paris zum Amtsantritt. Und da ging er dann, weil jemand ihn mitgenommen hatte, zu dem Atelier von Rodin. Und Rodin war befreundet gewesen mit Rilke. Und dann sagte jemand, also auch Herbstanfang wieder, kennen Sie das Gedicht? Und dann hat er angefangen, ja, es ist Zeit. Und er hat das ganze Gedicht gelesen. Ich habe davon gelesen, da habe ich unsere Korrespondentin angerufen. Das, habt ihr das gedreht? Und dann sagt sie, ja, das haben wir gedreht. Da habe ich gesagt, gut, dann fängst du dein Stück über den Schröder besucht, du fängst dein Stück an mit dem zweiten Vers. Und ich habe angefangen, guten Abend, meine Damen und Herren, heute ist Herbstempfang, habe den ersten Vers vorgelesen und habe gesagt, und wer kann den zweiten? Und dann Schnitt Schröder.
Ja, das ist doch eine schöne Idee. Jetzt haben wir für Karin Mioska und Ingo Zamperoni vielleicht ein paar Ideen hier mitgeliefert. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerade zum Abschluss unserer Runde hier ein Gedicht parat haben. Wenn nicht, hätte ich noch eine Frage. Aber wenn Sie sowieso eins gerade im Sinn haben.
Nein.
Dann habe ich eine letzte Frage für Sie, auch bevor dieses Jahr endet. Worauf oder auf wen können Sie denn im Jahr 2021 gut verzichten?
Ich möchte auf gar nichts verzichten. Ich möchte nichts auf was. Also ich habe es mir angewohnt, wenn jemand sagt, hast du auch einen Wunsch zum Jahresende? Sage ich, ja, ich werde nicht rauchen. Und dann sagen die meisten Leute, schaffst du das? Sage ich, habe noch nie geraucht.
Frau Marinitsch?
Ich bin jetzt doch tatsächlich auf der Suche nach einem Gedicht. Wenn ich das jetzt finde, das wäre nämlich ganz schön, das passt auch gut zu Corona, auf der anderen Seite des Mondes. Sind Sie noch da?
Ja,
wir sind alle da.
Wir sind noch da.
Sie ganz sind gespannt.
Genau.
Hilde Domin. So, Also Herr Frenzel, wenn Sie bereit wären für das Abenteuer, dann
wir sind bereit.
Also, auf der anderen Seite des Mondes. Auf der anderen Seite des Mondes gehen, in goldene Kleider gehüllt, deine wirklichen Tage. Sie wohnen, wie sonst du, in Helle, verscheucht von hier, weggescheucht. Wandeln sie dort, du weißt, es sind deine. Du aber empfängst morgen nach morgen ihre Stellvertreter, fremder als jedes fremde Land. Du weißt, die deinen wandeln in Helle, sie ziehen Tag um Tag neben dir her, nur auf der anderen Seite des Mondes. Das war's.
Sehr schön.
Wunderbar.
Vielen Dank. Jagoda Marinic, vielen Dank dafür. Vielen Dank für Ihre Zeit, für diesen Blick zurück auf das Jahr 2020. Und Ulrich Wickert, vielen Dank auch an Sie für Ihre Zeit.
Gerne, Herr Frenzel, hat mir Spaß gemacht.
Ich wünsche Ihnen einen schönen
Hat
Tag.
Mir auch Spaß gemacht. Danke an beide.
Danke.
Tschüss, Herr Wickert.
Tschüss, Frau Marinic.